Jedes Jahr erlebe ich eine ähnliche Situation, wenn ich im Ostergottesdienst hier bin, in Tötting und ich in Merzig. Bei der Begrüßung eine ganz liebe Schwester aus unserer Gemeinde, schon bejaht, begrüßt mich immer in der gleichen Weise mit einer gewissen Nötigung. Wir begrüßen uns. Wir begrüßen uns, wie das richtig ist, mit dem Bekenntnis, dass Jesus auferstanden ist. Wenn sie das zuerst sagt, dann sage ich, ja, er ist wahrhaftig auferstanden oder andersrum. Aber sie versucht es jedes Jahr mit mir, dass ich das in Russisch beantworte, wenn sie mich begrüßt. Findest du gut, ne? Ja, ich muss gestehen, ich habe es immer noch nicht gelernt. Ich kann nicht viel Russisch, aber vielleicht wäre das eine Aufgabe für meinen Ruhestand, dass ich dann in Zukunft auch dazu in der Lage bin, das in Russisch zu sagen. Wahrscheinlich ist das irgendwie die heiligere Sprache, ne? Für dieses Osterbekenntnis. Ich weiß es nicht. Ja. Mein Bekenntnis ist jetzt, wir haben von Claudia schon gehört, wir haben geantwortet darauf. Mein Bekenntnis ist, Jesus Christus lebt. Jesus Christus lebt. Und mit diesem weitreichenden und wirkungsvollen Bekenntnis, mit dieser Wahrheit, die wir zunehmend und bleibend erleben dürfen, möchte ich im Grunde so ein Stück diese Predigt überschreiben. Ein Bruder, mit dem ich ungefähr anderthalb Jahre zusammengelebt habe, wir haben in zwei verschiedenen Werken zusammengearbeitet, der hatte, bevor er in diese Werke kam, hat er in einem anderen christlichen Werk gearbeitet, in manchem sagt das noch was, ein großes Vorzeigewerk, Bethel bei Bielefeld. Und er hatte eine besondere Art der Mitarbeit, die eigentlich ganz, ganz außergewöhnlich war. Es ist ja schon lange her, schon über 40 Jahre, 50 Jahre fast her. Und da war das noch so, dass es in vielen Einrichtungen, auch noch in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, so und so große Schlafsäle gab. Da war das noch nicht so exklusiv mit Einbettzimmern, Zweibettzimmern, sondern es gab große Schlafsäle. Und er hatte sich dazu entschieden, sein Leben mit den kranken Menschen zu teilen. Nicht irgendwie zu wohnen, nicht irgendwo seinen Dienst im Rahmen der Schicht anzutreten, sondern er hat sich dazu entschieden, in einem dieser Schlafsäle mitzuleben, ganz zu leben. Von morgens bis abends, 7 Tage die Woche, immer da zu sein. Und er hatte sich dazu entschieden, in einem Schlafsaal einzuziehen, in einer Abteilung, wo die schwerstbehindertsten Menschen waren, die voller Gebrechen waren, die gar nichts konnten, die ganz massiv pflegebedürftig waren. Und er hatte das gemacht, weil er das als Weg Gottes gesehen hat, als Weisung Christi unter diesen Menschen zu leben und diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Und es war ganz schwer. Viele konnten nicht reden. Viele waren begrenzt, wo man auch nicht wusste, wie weit sind sie überhaupt in der Lage, mit ihrem Verstand irgendwas wahrzunehmen. Ich habe das nicht erlebt, aber er hat erzählt, dass über die Zeit, er war lange Zeit da, so viel entstanden ist von Gott her in diesen Menschen. Und er hat gesagt, er konnte das sehen. Die haben mit den wenigen Möglichkeiten, die sie hatten, manche konnten natürlich auch sich äußern, aber mit den wenigen Möglichkeiten, die andere hatten, haben sie zum Ausdruck gebracht, was ihnen das bedeutet. Und er sagt, am stärksten haben sie immer reagiert, wenn die Aussage im Raum stand, wenn das vom Wort Gottes her im Raum stand, dass Jesus Christus lebt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Manche haben nur gestrahlt, die Augen wurden groß, manche haben Arm ausgestreckt, manche konnten das nachsprechen. Und einige, die ein Stück mobiler waren, Bethel war eine Vorzeigeanstalt, früher Politiker kamen oft und man ging dann auch durch diese Abteilung, man wurde durchgeführt und sie fuhren dann mit dem Rolli oder ließen sich mit ihrem Rollstuhl an diese Politiker heranschieben und die kriegten dann immer, früher ist das noch Traktate, einen Flyer in die Hand gedrückt. Unsere Politiker. Und die beliebtesten, die sie verteilt haben, waren diese Schriften mit dem Bekenntnis, dass Jesus Christus lebt. Das war angekommen bei diesen Menschen. Und ein bisschen wissen wir das ja auch, dass man Menschen das abspüren kann, auch bei ihren eingegrenzten oder beschränkten Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen. Wir haben es erlebt bei einer Schwester aus unserer Gemeinde, die durch einen Schlaganfall gelähmt war, die nur noch sehr begrenzte Möglichkeiten hatte. Und wer sie besucht hat oder wenn wir bei ihr im Haus Gottesdienst gefeiert hat, manchmal konnte sie nur noch einen Arm ausstrecken. Aber wenn man ihr begegnet ist, wenn man da war, merkte man, da ist Jesus lebendig und das hat nicht nur ihr Herz erreicht, sondern das füllt ihr Leben. Das füllt ihr Leben, das ist ihre Kraft. Das ist die Kraft, die immer noch sichtbar wird in all dieser Begrenzung. Ich lese uns Gottes Wort aus dem Markus-Evangelium. Ja, bei der Frage, welcher Text dran ist, welchen man wählt, da hat man wirklich gerade zu diesem Aspekt der Auferstehung, zu dieser wichtigen Wahrheit, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wort Gottes ist da reich an diesem Zeugnis, an diesem Bekenntnis, in der Erzählung, wie es geschehen ist und ganz besonders natürlich nachher auch in den neutestamentlichen Briefen, in der Wirkungsgeschichte, was das bewirkt, was das für eine Wirklichkeit schafft, dass Christus auferstanden ist von den Toten. Markus 16, die Verse 1 bis 15. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Da betraten sie die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen und auch dem Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging dann zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt 2 Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagte ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Ja, wenn wir das sehen, und das würde ich auch sagen, die Auferstehung, das ist eine Stoßkraft, die durch alle Zeiten reicht und die wir immer noch nicht erfassen. Aber wenn wir erstmal der Anfangssituation begegnen, die Auferstehung ist geschehen, und es gibt allzu viele menschliche Reaktionen auf einem interessanten Niveau. Auch die bei seinen Leuten werden uns erzählt. Angst, Erschrecken, Unglauben. Die Frauen sprachlos, die Männer ungläubig. Aber das blieb Gott sei Dank nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitkriegt, was so die Presselandschaft so liefert. Jedes Jahr zu Ostern machen sich immer einige der bekannten Wochenzeitungen daran, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Aktuell auch der Spiegel. Unverkennbar, das ist so das atypische Bild, das Menschen von Jesus haben. Und dann diese interessante Überschrift: Ewiges Leben. Und darunter: Demnächst für alle. Klingt irgendwie komisch, aber ewiges Leben, demnächst für alle. Und dann unten nochmal ein weiterer Titel: Wie der Mensch den Tod besiegen will. An dem Untertitel, denke ich, merkt man, ne, dass das wieder eine ganz spiegeltypische Auseinandersetzung mit diesem Thema wird. Aber der Spiegel hat so seine ganz eigene Art, da sich mit auseinanderzusetzen. Ich finde das aber gut, dass er das zum Thema macht, weil dann können wir ja doch auch Antwort geben, wenn er diese Fragen wieder aufwirft. Wie ist das mit dem ewigen Leben? Dann hat das doch wieder eine Relevanz, dann ist das auch noch ein Thema. Der Spiegel setzt die Themen, die wir eigentlich setzen sollten, mit diesem Artikel. Ja, aber es gibt da auch Ausnahmen, die sich anders ausdrücken, als es der Spiegel gemeinhin tut. Ich habe einen Artikel aus der Wochenzeitung Zeit von 2009 mal ausgeschnitten und in meinen Unterlagen und habe die jetzt wiedergefunden. Da war auch ein Bild des Auferstandenen auf der Titelseite, um diese Titelstory zu bewerben. Und die Titelstory hieß »Die unglaublichste Geschichte der Welt«. Auch ein Untertitel wieder »Nichts ist unwahrscheinlicher als die Auferstehung Jesu«. Und dann denkt man ja schon klar, was da jetzt kommt. Da wird der aufgeklärte, moderne, redliche Intellektuelle die Inhalte des Glaubens auf den Prüfstand seines Verstandes stellen. Hat mich trotzdem neugierig gemacht, nach viel Obama, als ich das dann anfing, damals zu lesen, nach viel Obama, andere politischen Themen, nach Wirtschaft und Feuilleton, dann endlich ab Seite 41 das Titelthema. Die Auferstehung, also hinter Politik, hinter Wirtschaft und so weiter. Dann ein erstes positives Erstaunen. Der Chefredakteur, Robert Leicht hieß der damals, spricht davon, dass es Höheres gibt als den Verstand und die menschliche Vernunft. War ja schon mal was. Freut man sich. Es gibt mehr als das, was wir mit unserem Verstand erfassen können, was wir sehen können. Es gibt mehr. Das hat er schon mal zum Ausdruck gebracht. Würden Pfarrer so reden heute, da wird er belächelt. Dann der Hauptteil der Titelgeschichte von einer Sabine Rückert, eine preisgekrönte Journalistin. Und der Überschrift, warum ich daran glaube. Frau Rückert berichtet von ihrer Bibellektüre, auch von den Zumutungen der Bibel für den modernen Leser und sie schließt die Einleitung mit dem Satz, von allen Zumutungen war für mich die Behauptung der Auferstehung das stärkste Stück. Also doch jetzt nicht ein positives Statement, aber ihr könnt euch denken, es hat dann meine Neugier noch mehr herausgefordert, das wollte ich jetzt lesen, was da so kam, weil es so ein bisschen zwiespältig war, ja doch oder nicht doch und so weiter. Wie würde sie es begründen? Das hat mich neugierig gemacht. Und Argumente finde ich grundsätzlich wichtig. Nebenbemerkung, auch Gegenargumente sollten uns immer interessieren. Über die wichtigen Inhalte des christlichen Glaubens. Weil sie uns erstmal selber herausfordern, uns klarer und tiefer mit der Wahrheit zu beschäftigen und zu verorten. Und weil sie ja oft die Gedanken widerspiegeln, die der säkulare Mensch hat zu diesen Inhalten und Wahrheiten. Und es ist gut, wenn wir uns damit auseinandergesetzt haben. Auch gut für unseren Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Wir können es dann in diese Gedanken, in diese Sprache, in diese Denkweise hinein sehr gezielt tun. Wir lernen den Menschen kennen, der unser Gegenüber ist. Auch für die Botschaft von Christus. Ja, dann ging es erstaunlich weiter. Ich kann das nur abkürzen, es ist sehr viel, ehrlich war es, es war ermutigend, sogar ein Stück glaubenweckend. Sabine Rückert schreibt, gerade die Auferstehungsgeschichte ist mir heute die liebste von allen biblischen Berichten. Ich finde sie so großartig, so unverschämt zuversichtlich, dass ich unter anderem meinem einzigen Kind den Namen Maria Magdalena gegeben habe. Den Namen jener Frau also, die dem Auferstandenen zuallererst begegnet ist. Ja, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, habe ich gedacht, aber schon mal was. Das war jetzt noch nicht so überzeugend, aber das klang schon mal so, als dass sie da eine Nähe zugefunden hat zu dieser Wahrheit. Dann folgte ganz viel Begründung ihres Glaubens an die Auferstehung. Und dann fragt man sich sofort, kann es sein, dass hier jemand begriffen hat, dass man kein dummer Naivling sein muss, um ein Christ zu sein? Dass der Glaube wirklich gute Gründe hat? Sie hat ganz viele Gründe aufgelistet. Ich mache es nur ganz kurz zu den Einstieg zu diesem Gedanken der Auferstehung Christi von den Toten. Sie schildert in ihrem Artikel, und ich zitiere nur die Einstiegsgedanken, wie der christliche Glaube, gerade die Auferstehung, immer unter Schwindelverdacht stand. Es wurde vermutet, die Jünger hätten den Leichnam geklaut. Da merkt man, ne, sie hatte auf jeden Fall auch die Bibel gelesen. Es gäbe eine strategische Planung, um aus dem Scheitern Jesu noch eine tolle Story zu machen. Aber fragte sie, warum sollten sie sich die Mühe machen? Warum sollten sie dann ihre eigenen Fantasien so ernst nehmen und auch noch bereit sein, für ihre Lüge zu sterben? Einfachstes Geschichtswissen, sagte sie, reicht zu dem Schluss. Die Urchristen haben sich massenhaft verfolgen, foltern und einsperren lassen. Und das alles nur für eine Idee. für eine erfundene Geschichte? Wer gibt schon sein Leben für die Geschichte von einem hingerichteten Verlierer? Und das ging immer so weiter. Ganz viele Argumente, auch mit unserer menschlichen Logik, die sich erschlossen hat, mit Frage und Gegenfrage. Dann zum Schluss, nein, irgendetwas muss wirklich passiert sein, dessen Kraftstoß ein paar Fischer, ein paar Frauen zu Gründern einer Weltreligion, das würden wir sonst nicht gebrauchen, das Wort, werden ließ. Ein Kraftstoß, der Jesu-Anhänger bis heute vorwärts drängt und unter ihnen Unbegreifliches wirkt. Soweit die Wochenzeitung. Die Wochenzeitung Zeit 2009. Eine persönliche Beschreibung des Kraftstoßes, die sie in ihrem eigenen Leben erfahren hat und die sie wahrnimmt durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Für eine ganz bestimmte Leserschaft, nicht jeder liest die Zeit, diese Zeitung, aber habe ich gedacht, finde ich ganz gut. Ja, die Jünger sind tatsächlich nach der Begegnung mit dem Auferstandenen nicht mehr dieselben. Keine Feiglinge mehr, keine Zweifler mehr, die sich verbarrikadieren, keine solchen mehr, die weglaufen. Aber so weit sind wir noch nicht mit unseren Jüngern im Markus-Evangelium. Da muss Jesus noch intensiv seelsorgerlich wirken, bis die Dynamik der Kraft seiner Auferstehung auch in den Jüngern wirksam wurde. Und wir sehen, der Schlüssel dafür, dass das wirklich dann ankam und in Bewegung kam, war, dass sie ihm persönlich begegnet sind. Dass es für sie mit ihren Sinnen wahrnehmbar wurde, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Jesus lebt, das kommt zuerst noch nicht, dann langsam, aber erst zaghaft über ihre Lippen. Es weckt zuerst noch kein Glauben. Vom Kraftstoß ist zuerst überhaupt nicht zu spüren. Aber Gott sei Dank überwanden sie ihre Furcht, Gott sei Dank vertrauten sie nicht ihren überforderten Gedanken, sondern dem, was sie dann erlebten, was in ihrem Herzen ankam. Gott sei Dank dürfen wir darauf vertrauen, dass uns diese Wahrheit, unser Herr lebt, immer wieder erreicht und ihre Kraft entfaltet. In allen Lebenslagen. Mit allem, was dazugehört. Zu dieser Tatsache. Und das ist es doch. Das ist es doch. Ich erlebe real und konkret den auferstandenen Christus. Ich erlebe, wie er zu mir redet. Ich erlebe, wie er an mir wirkt. Ich erlebe, wie er in meinem Leben führt. Ich erlebe, wie er Gebete hört. Ich erlebe seine Wirksamkeit über die Grenzen meiner eigenen Möglichkeiten hinaus. Ich erlebe den Auferstandenen, dass Jesus Christus lebt. Das bezeugt sich in allen möglichen Situationen meines Lebens. Und es ist ganz oft die Antwort, wenn etwas da ist, wo Angst entsteht, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich hilflos bin, wo die Kraft am Ende ist, auch wo ich Fehler gemacht habe und versagt habe. Dann habe ich immer ein lebendiges Gegenüber, das mir die Antwort gibt und das mir genau in dieser Situation die Hilfe ist. Der mir zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Wer ist das? Der lebendige Christus. Wer mir zuspricht, dass ich in seiner Kraft leben darf. Wer mir zuspricht, dass ich zu ihm kommen darf mit allem, was mir als Last auf der Seele liegt, mit allen Dingen meines Lebens. Das ist der lebendige Christus. Mit dem ich eine Beziehung habe, wo ich angenommen sein erlebe, wo ich darin gewiss werde, letzten Sonntag, der Erwählung, dass ich gewollt bin, das ist Jesus Christus. Darin erlebe ich ihn real, wirklich. In allen Lebenslagen, mit allem, was dazugehört, angefangen von der Allgegenwart Jesu, die eben nicht nur so ein Bekenntnis ist, so ein Dogma, er ist überall, sondern er ist überall. Und wenn ich in Situationen komme, wo ich merke, ich fühle mich so alleine, wie soll ich dem begegnen, was jetzt da ist? Da wird das zur Wahrheit, die mich an dieser Stelle mit Kraft erfüllt, die mich handlungsfähig macht. Ich bin nicht alleine. Der auferstandene Christus ist da. Und dann kann der Geist Gottes das alles in mein Herz hineintragen, was das bedeutet. Von der Allgegenwart Jesu bis zur Hoffnung der Auferstehung von den Toten. Oder stehe ich auf dem Friedhof? Das gehört ja auch zu meinem Leben. Hier in Völkling und Merzingen, in den Gemeinden, habe ich alleine 30 Geschwister beerdigt. Und dann natürlich auch andere Menschen noch. Steht man dann da und sagt, ja, wir werden ihn wiedersehen. Jesus, der Auferstandene, gibt uns Anteil auch an der Ewigkeit. Er weckt uns auch auf aus den Toten. Es gibt eine leibliche Auferstehung auch für uns. Es ist mir so gewiss in meinem Herzen, es ist Wahrheit. Das sagt man da nicht als billiger Trost, was wäre das? Sondern es ist Wahrheit. Angefangen von der Möglichkeitsperspektive, weil ihm nichts unmöglich ist, und das dokumentiert auch die Auferstehung, auch der Tod ist besiegt. Und vorher hat er in seinem Leben sichtbar gemacht, wo er all seine Möglichkeiten hat und was für Möglichkeiten er wirksam werden lassen kann. Von der Möglichkeitsperspektive, er ist als Haupt und Herr über allem. Bis zur ständigen Realität seiner Gegenwart in uns. Näher geht's gar nicht. In uns. Dieser auferstandene Herr lebt in uns. Ich habe einen Artikel in einer christlichen Zeitung gelesen, da hat einer das eingeteilt gehabt. Karfreitag, Christus für uns. Ostern, Christus in uns. Pfingsten, Christus durch uns. Kann man auch. Das ist theologisch vollkommen korrekt. Ein Kollege hat in einer Textsammlung Ostergeschichten zusammengestellt, die uns helfen sollen zu verstehen. Ich erzähle die mal, weil all diese Erkenntnisse von einzelnen Menschen sind so Bruchstücke, die uns helfen können, die uns ermutigen können. Und wir merken immer, auch wenn jemand noch so lange damit lebt, das ist auch wieder nur ein Teil Mosaiksteine, die er liefern kann. Und ich kann das ergänzen mit meiner eigenen Geschichte, mit dem Auferstandenen. Da geht es ja auch um einen körperlich und geistig behinderten Jungen in dieser Geschichte, die der Kollege da aufgeschrieben hatte. Ein 12-jähriger geistig behinderter Junge, körperlich und geistig behinderter Junge. Der besuchte mit anderen Kindern die Schule, aber die anderen waren alle viel jünger als er. Es schien den Lehrern, dass er kaum etwas lernen könnte. Er rutschte manchmal auf seinem Stuhl hin und her, hatte eine sehr unruhige Motorik, aber manchmal konnte es genauso sein, dass er die ganze Zeit stundenlang vor sich hin starrte. Es gab auch Zeiten, dass er wieder überraschend klar und deutlich was zum Ausdruck bringen konnte. In der Summe, durch sein Verhalten, störte er ungewollt die Kinder und die Lehrer. Kostete die Lehrer sehr viel Kraft, Zeit und Geduld. Eines Tages rannte er zum Beispiel während des Unterrichts urplötzlich auf seine Lehrerin zu, umfasste sie ganz feste und rief ganz laut, ich liebe sie, Frau Müller. Also ich habe sie jetzt Frau Müller genannt. Es stand Frau X. Die Kinder lachten schallend, die Lehrerin bekam einen roten Kopf und stammelte, das ist ja schön, aber setz dich sofort auf deinen Platz. Ist schon eine Überraschungssituation gewesen. In der Zeit vor Ostern hatte diese Lehrerin den Jungen auch in ihrem Religionsunterricht und sie hatte oft persönlich für diesen Jungen gebetet, beziehungsweise mehr dafür, mit ihm Geduld zu haben. Am Ende einer Unterrichtseinheit, es ging um Ostern, gab sie jedem Kind ein großes Plastikei mit nach Hause, wahrscheinlich die Kinderüberraschungsei, die großen. Darin sollten sie zur nächsten Stunde etwas mitbringen, das an die Auferstehung erinnert. Aber sie hatte Zweifel, ob der behinderte Schüler die Hausaufgaben begriffen hatte. Sie nahm sich vor, die Eltern anzurufen und ihnen die Hausaufgabe zu erklären, hat es dann aber vergessen. Die Kinder kamen mit den Plastikeiern in den Unterricht. In einem Korb wurden die Eier gesammelt und dann nach und nach geöffnet, mit der Gelegenheit für die Kinder, den Inhalt zu erklären. Es gab viele Eier mit Blumenzwiebeln oder mit Saatkörnern, für alles Mögliche, was daraus wachsen kann, an schönen Pflanzen, die uns auf einmal das Leben sichtbar machen, das in dem Saatkorn steckt. Es gab ein Ei mit einem Plastikschmetterling. Symbol für die Verwandlung kennen wir alle, ne? Raupe, Puppe, Schmetterling. Und dann hatte die Lehrerin ein Ei in der Hand, das auch beim Schütteln keinen Ton von sich gab. Sie meinte etwas zu ahnen, dass das Ei leer war. Das gehört bestimmt dem behinderten Jungen, dachte sie. Er hat die Aufgabe tatsächlich gar nicht verstanden. Und sie dachte noch, bin selber schuld, hätte ich doch nicht vergessen, die Eltern anzurufen. Sie legte dann das Ei beiseite und nahm ein weiteres aus dem Korb. Da stand der Junge auf, der behinderte Junge, und sagte, Frau Müller, wollen Sie nicht über mein Ei sprechen? Und sie sagte, aber Junge, es ist doch leer. Der Junge sah seine Lehrerin an und sagte leise, aber das Grab von Jesus war doch auch leer. Und erst einmal war Ruhe und dann hatte Frau Müller sich gefasst und fragte dann noch, weißt du denn, warum das Grab leer war? Oh ja, Jesus wurde getötet und beerdigt und dann hat sein Vater ihn wieder lebendig gemacht. Das hätte ein Zitat sein können von 1. Korinther 15, wie Paulus das anfängt zu begründen, dass Jesus auferstanden ist. Getötet, begraben und der Vater hat ihn wieder lebendig gemacht. Der 12-jährige Junge, geistig und körperlich behindert, für den war das Realität. Das war in seinem Herzen angekommen. Ich hoffe, er hat Menschen in seinem Umfeld, die ihm helfen, das zu leben, dass das hineingetragen wird in alle Lebensbezüge, dass es seine Wirklichkeit entfaltet, dass es diese Stoßkraft bekommt. Und ich denke, ist es bei dem Jungen schwerer als bei uns? Dass es sich entfaltet? Wir wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir haben ein Zeugnis vom Wort Gottes. Wir haben Grunderfahrung mindestens gemacht, dass er lebt, dass er wirkt. Wir haben Erfahrung der Vergebung. Wir haben Erfahrung der Erhöhung. Wir haben Erfahrung der Ermutigung. Aber wir merken doch, es ist immer wieder neu auch eine Entscheidung, dass diese Wahrheit, dass wir für einen Herrn haben, dass wir einen lebendigen, auferstandenen Herrn haben mit Macht und Autorität, der die Wahrheit hat und der es gut meint mit uns und der einen Auftrag hat für uns und der uns Wege führen möchte und der uns zum Ziel bringen will, dass wir die immer wieder neu in unser Leben zulassen müssen. Immer wieder neu tiefer lassen müssen als nur, wir wissen es. Gott geht es da darum, dass diese Wirklichkeit der Auferstehung Jesu, dass sie ihre Wirksamkeit entfaltet in unserem Leben. Unser Bibeltext spricht davon, dass der Engel den Frauen sagt, geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch dem Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Mensch, der so schnell dazu neigt, etwas bildhaft allegorisch zu verstehen und auszulegen, was in der Bibel steht. Es gibt allegorische Texte, ganz klar. Hier ist mir das persönlich so begegnet, dass dieses, was hier gesagt wird, einen bestimmten Inhalt bekam. Jesus geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Zu mir hat Gott damit über etwas Bestimmtes gesprochen. Und das möchte ich euch weitergeben. Ganz subjektiv meine Erfahrung an dieser Stelle. Das hat mir zuerst gesagt, wir werden uns auf den Weg machen müssen. Immer wieder auf den Weg machen müssen, den Gott uns zeigt. Wie diese Frauen, von denen Markus erzählt. Anfangs sind wir vielleicht genauso emotional und gedanklich durcheinander in manchen Situationen unseres Lebens, irgendwie latent überfordert, dadurch gerade, vielleicht auch gerade durch eine aktuelle Situation. Wir sind oft auch irgendwie unsicher, verunsichert. Es ist oft so, dass wir nichts Greifbares in Händen haben, so in unserer sichtbaren, sinnesorientierten Wirklichkeit, sondern es geht darum, nur auf sein Wort hin. Immer wieder in unserem Leben. Sonst geht manches nicht weiter. Sonst geht manches nicht vorwärts. Sonst kommt manches nicht in Bewegung. Nur auf sein Wort hin. Und wie oft fühlen wir uns ähnlich wie die Frauen, wie die Jünger? Wir verstehen manches im Leben nicht. Sehen nichts von Jesus lebt. Unmittelbar, sofort. Können das nicht ablesen aus dieser Situation, die wir gerade haben. Jesus lebt. wo wir Verluste betrauern, zum Beispiel. Du hast das auch genannt. Fand ich interessant. Wo wir Probleme, hartnäckige Probleme vor der Brust haben, die sich als hartnäckig erweisen, die auch nach dreimal Beten nicht weg sind. Vieles bringt uns an unsere Grenzen. Manche schockt uns, einiges lähmt uns. Und der Wind und die Wellen haben Kraft. Und sie kosten Kraft. Und wir kommen nicht richtig vorwärts. Und in die Situation hinein, das war für mich eben so persönlich, habe ich das gehört. Geh nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, dort wirst du ihn sehen, dort wirst du ihm begegnen. Ja, die Frauen gehen dann doch los mit den anderen. So erzählen uns das die Berichte auch der anderen Evangelien. Und dort begegnen sie ihm wieder. So wird es uns in den anderen Evangelien beschrieben. Die einen dem gekreuzigten Jesus, die Jünger, die sich versteckt hatten, abgeschlossen hatten, die Nägelmale an seinem Körper, die trug er als Zeichen. Und dann merkten sie doch, er war ein anderer geworden. Er war jetzt durch Gottes Kraft bestätigt und aus dem Tod erweckt. Er war der Christus, er war lebendig. Er hatte die Schuld der Menschen am Kreuz dauerhaft und wirkungsvoll bezahlt. Aus der Begegnung mit dem Auferstandenen entstand Hoffnung. Man merkte, das, was er vorher gesagt hat, das ist ja Wahrheit. Das ereignet sich ja. Da erschließt sich ja eine Dimension, die für uns nicht denkbar ist, die vollkommen unmöglich ist, eine Wirklichkeitsdimension Gottes. Aber eben die ist da. Das ist unser Gott, der diese Möglichkeiten hat. Und das lässt Hoffnung entstehen. Eine ganz neue Denk- und Lebenswirklichkeit, eine ganz neue Perspektive für ihre Gedanken, für ihre Herzen, für ihre Existenz. Ihr Leben bekam dadurch eine neue Dimension. Das vergesse ich manchmal. Aber sie bekam eine neue Dimension in den guten und in den bösen Zeiten. Mitten im normalen Leben, in einem normalen Raum, Ort, in Galiläa, möchte ich das mal nennen, als Synonym dafür, in Galiläa und noch nicht im Himmel. Wir begegnen den Auferstandenen, wir begegnen Jesu. Und warum jetzt nicht gleich den nächsten Schritt in das vollendete Reich Gottes? Sondern wir werden nach Galiläa geschickt. Aber es wird uns gesagt, da werdet ihr ihm begegnen. Im Himmel so und so. Aber das ist das Gute in Galiläa, in eurem normalen Leben. Der auferstandene und lebendige Christus ging dorthin, wo er zuvor schon die meiste Zeit seiner aktiven Jahre vollbracht hatte. Wohin? Nach Galiläa. Hier hat er gepredigt, gefeiert, krank geheilt, Tote auferweckt. Hier ist er auch als Auferstandener zu finden. Und für uns alle, denke ich, recht grundsätzlich, gilt grundsätzlich, hinter dem Herr, nach Galiläa, da wo unser Leben stattfindet, das normale Leben stattfindet. Ich möchte es mal so sagen, wir haben die Sehnsucht und die gehört auch dazu, ob sie nun, komm wieder Jesus, das war übrigens das Zweite, was diese Menschen in dieser Einrichtung in Bethel ganz tief verstanden hatten, das Zeugnis von der Herr kommt wieder, das hatten sie auch verstanden, das war auch etwas, was sie zum Leuchten brachte, hat er auch noch erzählt, dieser Bruder, aber das darf natürlich und soll natürlich in unseren Herzen sein, aber wo weist uns Gott denn hin? Kommt nach Galiläa. Hinter dem Herr nach Galiläa, da wo unser Leben stattfindet. Dahin, wo das normale Leben stattfindet. Wir werden, auch wenn wir dem Auferstandenen begegnen, und wir begegnen ihm gerade da, wo das normale Leben ist, in unser Leben zurückgesandt, zurückgestellt. Aber dann mit der Verheißung, dass wir ihn da sehen werden, dass wir ihn da erleben werden. Wir sehen es auch an den anderen Geschichten, die uns in den Evangelien erzählt werden, wie die unmittelbaren Erfahrungen sind der Jünger. Zwei, die Emmaus-Jünger, sind unterwegs, weg. Nichts kapiert, gar nichts. Und da ist Jesus. Sogar nachgehend. Der aktive Part, und das ist grundsätzlich so. Ich habe das letzte Mal auch gesagt, er ist immer schon da, wo ich hinkomme. Immer schon da. Und wenn ich mich um Menschen kümmere, er kümmert sich schon lange um diese Menschen, er ist immer schon dran. Ich begegne ihm da. Und wenn es noch so ein dunkler Ort ist, bei irgendjemandem im Keller, wo nur die kaputten Typen sitzen, da begegne ich Christus in Galiläa. Oder auch die anderen, denen er sich zeigt, als der Gekreuzigte, fass in meine Wundmale. Wo sind sie? Er dringt durch in die Situation hinein und zeigt sich als Auferstandener. Sogar in unserem normalen Leben der Angstfestungen. Dass ich kapiere nichts mehr und ich mache mich wieder auf den Weg in mein altes Leben. Da, wo unser Leben stattfindet. Da versteht das Galiläa. Da das normale Leben stattfindet. Da werden wir ihn sehen, ihm begegnen als dem lebendigen und gegenwärtigen Herrn. Galiläa war nicht nur geografisch die bevorzugte Region, in der Jesus vor seinem Tod den erlösungsbedürftigen Menschen die Liebe und Macht Gottes tatsächlich und tätlich, also handelnd, erschloss. Galiläa ist auch das Sinnbild unseres Lebens mit allen Begrenzungen und Möglichkeiten. Was kann aus Galiläa Gutes kommen? So eine Beschreibung, ne? Wie wir unsere Welt wahrnehmen, oder? Was kann aus Galiläa Gutes kommen? Das wurde einst abschätzig über diese Gegend gesagt und auch im Blick auf Jesus. Und was kann mich dann in Galiläa Gutes erwarten? Könnte ich auch fragen. Geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihm begegnen. Dort werdet ihr ihn sehen. Dahin geht Jesus voraus und dahin ruft er sie. Galiläa, das bedeutet doch Nackenschläge und Enttäuschungen. So können wir Schlussfolgerung. Nochmal, warum nicht mit dem Auferstandenen gleich ins vollendete, vollkommene Reich Gottes? Oder mindestens Himmel auf Erden. So, mindestens Himmel auf Erden. Zu suchen, auch Menschen, gerade fromme Menschen, ja manchmal zu schaffen, mit einer leichten Ghetto-Neigung und so weiter. Das durchbricht Christus. Er ruft uns nach Galiläa, mitten in das Leben, mitten dahin, wo, was kann da Gutes kommen? Da wohnen kaputte Leute, da wohnen Sünder, da wohnen Ungläubige, da wohnen Zweifler, da wohnen schwierige Typen, da hat man viel Widerstand und viel Probleme. Ne? Willst du da hin? Auf dein Wort hin. Will ich es wagen? Das Interessante ist ja, wenn er jetzt sagen würde, komm zu mir in den Himmel, würden wir auch überlegen, jetzt schon? Ne? Aber Galiläa erst recht nicht. Wie oft habe ich, und ich sage das jetzt ein bisschen überzogen, so gehorsamsbereiter Mensch im konkreten Fall gesagt, was dahin? Nein, Herr, will ich nicht. Zu den Menschen nicht, in den Ort nicht, in diese Kultur nicht, in diese Mentalität nicht. Und habe gemerkt, was mir alles menschlich auf den Geist geht, wie ich mit gewisser Prägung, gewisser Art nicht klarkomme, weil die Menschen anders waren, weil sie andere Art hatten als ich und so weiter. Ich brauche jetzt keine sich angesprochen fühlen, ihr seid da gar nicht gemeint. Aber zum Beispiel Ostfriesen oder Ostpreußen, auch gut, es gibt ja auch Ostpreußen, aber... Ich bin mal berufen worden zu einer Gemeinde, die fast nur aus Ostpreußen bestand, St. Michaelisdonn. Die waren geflüchtet aus Ostpreußen. Die waren geflüchtet aus Ostpreußen, haben sich da angesiedelt und ich habe oft gepredigt und ich habe gedacht, oh Kraus, das ist ein geschlossener Clan gewesen und so. Will ich nicht hin, Herr, letztlich. Will ich nicht hin. Auf dein Wort hin. Wohin schickt er mich? Nach Galiläa. Wo stellt er uns hin? In Galiläa. Warum nicht mit dem Auferstandenen gleich ins vollendete, vollkommene Reich Gottes? Und da könnte man neidisch sein, auf wen? Der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der ist schon da, oben angekommen. Nachdem er Jesus nur, ich vereinfache das mal, um Fürsorge gebeten hatte. Wir haben die Verheißung, Jesus zu begegnen. Wir haben die Verheißung, Jesus zu erleben. Wir haben die Verheißung, Jesus zu erfahren. Warum? Weil er der Auferstandene ist, weil er lebendig ist. Und wo, ich darf das überspitzt sagen, denke ich, ihr versteht das, was ich meine, in Galiläa, ihn zu erleben, in unserer irdischen Welt, in unserem bisherigen Lebensraum, in unseren bisherigen und in unseren aktuellen Umständen. Genau in diesem irdischen Leben treffen wir auf die konkrete Liebe Gottes. Und sie wird immer konkret erfahrbar, weil wir Jesus Christus hier immer begegnen können und dürfen. Wir finden den gekreuzigten und auferstandenen Jesu. Und das sage ich auch wieder bewusst einseitig, nicht an einem Wallfahrtsort, auch nicht in seiner Grabstätte. Wer ihn dort verehren will, geht leer aus. Traditionen in unserem eigenen Leben oder im Leben der Kirche, die haben keine Sonderrolle. Er ist nicht hier, heißt es da unter Umständen. Er ist auferstanden. Er ist in Galiläa. Und auch in den galiläischen Sackgassen, mit dem Leben, da wo Jesus uns hingestellt hat. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Seht da die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Das wurde den Frauen gesagt. Und ich denke, das war das, was mich so erreicht hat. Anders werden wir auch nicht zu hören bekommen und erleben, wenn wir Jesus Christus bei den Toten suchen. Wenn wir ihn an traditionsreichen Orten suchen. Wir finden ihn in Galiläa. Wir finden ihn nicht, wir wissen, Jesus ist überall, auch im sakralen Raum, aber ich würde noch sagen, wir finden ihn im säkularen Raum, in dieser Weltlichkeit, weil er lebt. Wir finden ihn nicht in den weltlichen Dingen, aber er ist in dieser Welt. Er ist in dieser Welt. Und ohne Berührungsängste mit dieser Welt. Hier steht hinschauen. Seht da die Stelle. Das dürfen und sollen wir noch. Hinschauen, was noch wenige Tage zuvor geschah. Wo er hing, wo er lag. Hinschauen. Zum Beispiel tun wir das in der Mahlfeier. Erinnern. Da sind auch unsere Gedanken am richtigen Platz. Wir denken daran, wir danken dafür, was er für uns tat. Wir nehmen wahr, wie tief er sich für uns beugte. Wir nehmen wahr, was er aus Liebe für uns tat, bis in den Tod, bis ins Grab. Aber nun gilt es, und das gilt dann immer, ihm in Galiläa neu zu begegnen. Er sammelt seine Gemeinde bei sich. Ihm, den der Tod nicht halten konnte, ihm, den Gott durch die Auferweckung als seinen geliebten Sohn und Sieger bestätigte, ihm, der inmitten unseres eigenen Lebens zu finden ist und der uns seiner Gegenwart in Galiläa gewiss macht. Und für mich war das so, die Verheißung, ihn in Galiläa zu sehen, ihm da zu begegnen, öffnet unser Leben, mein Leben wieder für dieses Leben in dieser Welt. Jetzt aber im Sinne Gottes und in Gottes Möglichkeiten. Im Sinne Gottes und in Gottes Möglichkeiten. Die Verheißung, ihn in Galiläa zu sehen, öffnet unser Leben für die Beauftragung, die sich ja an unsere Geschichte anschließt. Er sagt ihnen, geht in die ganze Welt und bringt allen Menschen das Evangelium. Geht in dieses Galiläa. Da ist euer Platz und euer Auftrag. Wir wissen, was er in den anderen Evangelien gesagt hat, dass er in Matthäus zum Schluss gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, aber eben auch auf der Erde, hier, wo euer Platz noch ist. Da bin ich in meiner ganzen Autorität und Macht, als der Auferstandene. Und dann hat er gesagt, sie brauchen sich nicht zu fürchten. und hat sie beauftragt. Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich gerade so eine Zeit der Sehnsucht habe. Ich will in den Himmel. Doch deutlich mehr als früher. Klar. Und vielleicht brauchte ich das deswegen, dass er mir so sagt, nee, du bleibst weiter noch in Galiläa. Das kann sein. Aber ich denke, wir verstehen das. Wir suchen ihn. Wir suchen das Meer auch der Erfahrung mit ihm. Wir suchen diese Begegnung. Und er gibt uns eine wunderbare Verheißung. Nicht, darf ich mal so sagen, sonntags morgens nur hier, sondern da, wo euer Leben ist. Da, wo euer Alltag ist. Da, wo euer Platz ist. Da, wo es nicht nur so ein geschützter Raum ist. Da werdet ihr ihn sehen. In Galiläa. Da hat er selbst gelebt. Er weiß, was das ist. Und er weiß, wie sehr sie die Zusage brauchen, dass er da ist. Dort werden wir ihn sehen. Das heißt, auch an dem Platz, wo ich gestellt bin, jetzt. Das heißt, in meinem Alltag. Und am Ende unseres Lebens, wenn das Grab für uns der letzte Ort in diesem unserem Galiläa wird, gilt die Verheißung immer noch, wir werden ihn sehen. Und wie er nicht im Grab blieb, sondern durch Gottes Kraft auferweckt wurde, werden auch wir auferstehen. Jesus lebt ewig. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus lebt ewig und wir sollen auch leben, auch ewig leben. Amen.